Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Alles wird Strom, Energiewende jetzt. Und unser heutiger Gast ist Wilke Trey. Er war beim Forschungsverbund Vorwind, ist Mathematiker und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Windenergie und Energiemärkten. Und er ärgert sich, genauso wie viele von uns, regelmäßig über die Lügen, Mythen, die von Medien und Politik über den Strommarkt verbreitet werden. Wir wollen heute mit ihm herausfinden, wie der Strommarkt wirklich funktioniert und was es auch mit negativen Strompreisen auf sich hat und warum die Energiewende oft an falschen Erzählungen leidet und eben nicht an physikalischen Grenzen. Ja, heute unser Gast Wilke Trey, natürlich ist auch mein großartiger Podcast-Partner Felix Goldbach mit dabei. Aber bevor es richtig losgeht, vielen lieben Dank an unseren heutigen Sponsor. Und das ist mal wieder bei konkraftwerk.de rund um Holger Laudelei. Aber sie haben vor allem eine richtig coole Aktion. Und zwar gemeinsam mit uns wollen sie nämlich die Aktion rund um die Energy Watch Group und Hans-Josef Fell, ja, der war ja auch schon bei uns hier zu Gast, und Leben mit der Energiewende mit Frank Farenski. Wir wollen nämlich Solarstrom statt Erdgasstrom. Und das fordert eben auch diese Aktion, eine großartige Aktion. Aktionsolarstrom.de verlinke ich euch auch unterhalb des Videos. Und zwar fordern die richtig wichtige Sachen, wie zum Beispiel keine neuen Erdgaskraftwerke. Das haben wir ja auch hier in vielen Folgen. Ausbau erneuerbarer beschleunigen, den Bestandsschutz von Anlagen und eben die feste Einspeisevergütung beibehalten. Und es sieht wohl so aus, als hätten sie schon erreicht, dass die Einspeisevergütung erstmal nicht gestrichen wird. Ja, die haben einfach Power, die machen das genial. Und zwar ist es so, dass man auf die Webseite geht und dann kann man einen Brief an den Abgeordneten schicken. Das ist nicht irgendwie eine Petition oder sowas. Und dann kann man hier den Brief eintragen, ja, mit Namen und allem. Da ist schon was richtig Saftiges vorformuliert. Und dann drucken die das aus, frankieren das und schicken das. Und da sind schon richtig Briefe auf dem Weg. Aktuell sehe ich hier gerade schon über 10.000 und geht dann zu den Abgeordneten. Damit machen die richtig Druck und erreichen auch richtig viel. Also das wäre großartig, wenn ihr die Aktion mit unterstützt, ja. Und begleitend dazu hat Balkonkraftwerk.de noch einen Aktionsspeicher, ja, den Sunlit BK215 von 899 € auf 599 € runtergesetzt, um ein klares Zeichen zu setzen, dass wir eben mehr Speicher brauchen. Und jetzt ist er wirklich für viel mehr Leute bezahlbar. Wir setzen noch einen oben drauf mit dem Code AWS5, also alles wird Strom 5, nur kurz geschrieben AWS5, spart ihr nochmal 5% auf den Aktionspreis. Puh, das war jetzt richtig viel, aber absolut genial. Alle Links sind unten im Beschreibungstext. Weiter geht's im Video.
So, Wilke, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir haben von dir eine E-Mail bekommen, wo drin stand, Leute, ich halte es nicht mehr aus. Ständig dieser Schwachsinn in den Zeitungen. Hast mir einen Artikel von der Bild-Zeitung geschickt, den ich dann geöffnet habe. Können wir vielleicht auch verlinken. Ich glaube, der war hinter so einer Payroll. Da stand dann irgendwie in der Überschrift ganz dick, Deutschland verramscht den Ökostrom oder wir verramschen unseren Strom im Ausland. Ja, und vielleicht kannst du uns einfach mal sagen, Wilke, wer du bist oder auch, was an solchen Aussagen ja komplett falsch ist und warum sich sowas denn aber so gerne in den Köpfen hält. Und wem die Bildzeitung gehört, werde ich vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen, aber vielleicht kannst du mal so deinen ersten Eindruck geben.
Ja, hallo erstmal und vielen lieben Dank, dass ich zu euch in den Podcast kommen durfte. Wie kam es ein kleines bisschen dazu, dass ich euch diese E-Mail geschrieben habe zu diesem Artikel? Also als jemand, der selber privat die Energiewende für sich schon vollzogen hat und der auch lange in dem Bereich jetzt gearbeitet hat, wird man natürlich auch privat sehr, sehr häufig angesprochen, ne? Von Freunden, Verwandten, Familie. Über diverse Erzählungen, die es da rund um die Energiewende gibt. Und eine Sache, die mir da wirklich aufgefallen ist, was in letzter Zeit immer mehr wird, ist ein sehr, sehr starkes Framing letztendlich, dass da geschieht in Richtung, wie schädlich eigentlich die erneuerbaren Energien für unsere Energiemärkte sind. Und ich meine, es gibt auch noch viele, viele andere Mythen, sage ich mal, rund um erneuerbare Energien, von denen wir aber ja auch schon viele hier aufgeräumt haben. Da dachte ich mir, okay, jetzt gerade der Artikel von der Bild, wir verramschen so viel Ökostrom wie noch nie. Oder der Herr Professor Fondel vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung wurde da zitiert, dass wir quasi eine Entsorgungsgebühr für Strommüll bezahlen. Und da dachte ich mir so, das, was in diesem Artikel auftaucht, viele Dinge darin ignorieren, sage ich mal, fundamentale Regeln, die der Strommarkt nun mal hat und auch die Interaktion von Stromproduzenten mit dem Stromnetz haben. Und da dachte ich mir, ja, wäre ja vielleicht mal ganz schön, wenn wir da auch einmal drüber reden könnten und da ein bisschen aufräumen könnten.
Das Tolle ist, man bemerkt das immer mehr, auch in der Frankfurter Allgemeinen, nicht nur bei der Bild-Zeitung, sondern auch bei anderen, Focus Online etc. Da sind ganz oft Leute, die schreiben Artikel, die sagen solche Sachen wie, wird verramscht, und dann googelt man die und merkt, ja, das ist irgendwie jemand, der BWL-Professor ist oder, also aber niemand, der was mit dem Strommarkt zu tun hat in der Regel, beziehungsweise sehr wenig, vielleicht auch VWL mal gemacht hat, aber der dann auch ganz falsche Schlüsse zieht aus den Dingen, die dort sozusagen auch bei den Energy Charts vom Fraunhofer Institut ja auch jede Woche veröffentlicht werden, immer neu. Da kann man genau sehen, wie ist der Außenhandel mit Strom, was sind die Kapazitäten und Überkapazitäten, was sind die Redispatch-Maßnahmen und über Grenzen überschreitender Stromhandel. Das ist super interessant, aber die Schlussfolgerungen, die diese Leute treffen, aus Daten, die sind dann kolossal falsch und wie geht's da so wie dir? Ich ärgere mich kolossal. Was ist denn jetzt an dieser Aussage, wir verramschen Ökostrom, kolossal falsch?
Naja, also verramschen, ich drück's mal so aus. Zunächst einmal, Wasser fließt nicht im Berg hinauf. Ja, also wenn wir tatsächlich Strom ins Ausland exportieren, dann hat das hauptsächlich einen Grund, nämlich dass der Strom dort teurer ist als bei uns. Kann man dann wirklich von Verramschen reden, wenn man im Ausland am Markt mehr bekommt, als man das zu Hause bekommen würde? Das ist schon mal ein erster Punkt, der ist irgendwie schwierig.
Eher vergolden.
Eher vergolden, ja. Tendenziell ist es so, das Ausland macht das Ganze eher besser. Aber ich sag mal, es gibt da noch viel, viel mehr Ausdrücke. Also mein persönlicher Liebling zum Beispiel ist der des Strommülls, ne? Der da auch von dem Professor genannt wurde. Ich meine, da hängen viele Implikationen dran, ne? Es ist irgendwie zu viel, es ist wertlos, es muss entsorgt werden, man muss dafür bezahlen, dass es entsorgt wird. Und ich meine, das ist ja ein Gedanke, der mittlerweile, zumindest der Gedanke, dass es zu viel Strom ist, ist ja etwas, das mittlerweile selbst von Energiewendebefürwortern manchmal mit aufgegriffen wird. Nicht in diesem drastischen Sprech, aber wie häufig haben wir jetzt auch schon gehört, wir haben zu viel Strom im Netz im Sommer mittags und deshalb müssen wir jetzt ganz schnell die Großbatterien zum Beispiel aufbauen und an die Netze bringen, damit diesen überflüssigen Strom aufnehmen können. Der Fehler darin ist, als jemand, der sich viel mit Physik beschäftigt hat, in dem Bereich der Windkraftforschung, wo ich war, da geht es hauptsächlich um die Physik. Was genau soll zu viel Strom, zu viel Energie denn eigentlich sein? Also physikalisch betrachtet. Das kann es so in der Form ja eigentlich überhaupt gar nicht geben, denn das Stromnetz hat wirklich nur eine minimale Kapazität, sage ich jetzt mal, an zusätzlicher Energie, die es kurzfristig abgeben oder aufnehmen kann, bevor es zusammenbrechen würde. Das heißt, wenn wir tatsächlich regelmäßig zu viel Strom hätten, würde das automatisch bedeuten, dass das Netz zusammenbrechen würde. Man sieht das tatsächlich sehr gut an dem Beispiel, was wir da hatten in Spanien, der Blackout. Wenn man sich das genauer anguckt, da fehlten ja plötzlich 3 Gigawatt Erzeugung für irgendwie 2 Sekunden, dann stiegen nochmal wieder 3 aus und dann ist innerhalb von weniger als 10 Sekunden das gesamte Netz zusammengebrochen. Natürlich 3 Gigawatt, das klingt nach einer ganzen Menge, aber wenn man das dann in die absolute Energiemenge in Gigawattstunden dann umrechnet, stellt man fest, die absolute Energiemenge ist gar nicht so viel. Und ich meine, das ist tatsächlich etwas, das kennt man ja auch, das Stromnetz muss im Grunde die ganze Zeit ausbalanciert werden. Das wird es tatsächlich auch. Und das bedeutet aber zwangsläufig andersrum auch, jede Kilowattstunde Strom, die wir tatsächlich produzieren, hat auch einen Abnehmer. Ja, es ist nicht so, dass da die Anbieter stehen und jetzt groß schreien, nehmt uns das Zeug ab, sondern tatsächlich, es ist so, jede Kilowattstunde, die eingespeist wird, wird auch an irgendeiner Stelle verbraucht. Und das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass die Idee, dass wir tatsächlich zu viel Strom haben, irgendwie irreführend ist oder zumindest schon ein sehr falsches Framing.
Dann wären ja Atomkraftwerke schon immer viel zu viel, weil die produzieren ja tendenziell dann viel zu viel. Also dann müsste man ja alles irgendwie. Also das ergibt ja überhaupt keinen Sinn, weil Strom, sage ich immer, ist ja gleich auch irgendwie Wirtschaftsleistung am Ende, wenn man es sinnvoll nutzt.
Aber es gibt ja schon das Ding, dass die Leute oder beziehungsweise, dass die Strompreise an den Börsen negativ werden, weil wir in Anführungszeichen zu viel Strom haben. Also Strom in solchen Mengen, dass wir es eigentlich nicht mehr nutzen können, beziehungsweise schon nutzen können, aber dass die Preise an den Strombörsen durch Angebot und Nachfrage negativ werden. Das ist vielleicht dann auch sozusagen dann damit gemeint, dass so zu viel Strom da ist. Also es gibt ja schon Effekte auf den Strommarkt, Angebot und Nachfrage. Wenn das Angebot viel zu groß ist, als dass die Nachfrage da ist, dann fällt bei Strom, das ist eines der wenigen Güter in der Volkswirtschaft, wo der Preis negativ werden kann, der Preis ins Negative. Und dann ist es ja im Grunde so, dass man schon recht hat, wenn man sagt, da ist schon irgendwie auch ein Stück zu viel da. In Österreich ist es so, dass man sagt, gut, hey, cool, da ist der Strompreis gerade extrem billig in Deutschland oder beziehungsweise die produzieren gerade sehr, sehr, sehr günstig Strom. Dann nehmen wir den Strom und machen damit mal unsere Pumpspeicherkraftwerke voll und kriegen sogar noch Geld dafür. Das sind immer diese Sachen, die durch die Medien gehen. Was kannst du denn vielleicht da zu diesen negativen Strompreisen dann nochmal was sagen? Weil insgesamt haben wir ja mit dem Fraunhofer-Institut auch schon mal gesprochen, ist der Export von Strom für Deutschland deutlich positiver, als man denkt, und auch der Import von Strom. Also Deutschland macht das eigentlich deswegen, weil es im Ausland günstiger ist, den Strom zu importieren und andersrum genauso, wie du es gerade eben schon gesagt hast. Also es hat volkswirtschaftlich insgesamt betrachtet sehr große Vorteile, vor allen Dingen Kosten auf der Kostenseite. Und es gibt dann aber diese Ab- und Zutage, wo wirklich über 100% des Stroms die Erneuerbaren decken können, auch an der Last. Und dann haben wir wirklich ein bisschen ja, Überkapazitäten, sage ich jetzt einfach mal so, wo solche extremen Sachen rausgenommen sind. Und dann wird sich darauf gepickt und gesagt, ah, diese negativen Strompreise, das ist so ein Strommüll. Vielleicht kannst du dazu nochmal einen Satz sagen, so diese negativen Strompreise.
Ich fürchte, mit einem Satz ist es nicht ganz
getan. Ja, oder zwei. Oder drei.
Nein, also zunächst mal müssen wir festhalten, du sagst es eben richtig, es handelt sich dabei um Angebot und Nachfrage, aber nach wie vor handelt es sich um ein Angebot. Und wir sind jetzt ja nun nicht, ich weiß nicht, ob die Kollegen da von der Bild-Zeitung zu viel der Pate geguckt haben, dass es sich um ein Angebot handelt, was man nicht ablehnen kann. Aber natürlich geht das. Ne? Also man kann Angebote auch ablehnen und das ist auch etwas, was tatsächlich passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel zurückgucke, wir nehmen das Ganze hier jetzt ja Ende Oktober auf, Anfang des Monats, hat es da am langen Wochenende 3., 4., 5. Oktober, ich sag mal, da hatten wir ein bisschen eine Situation der sogenannten Hellbrise.
Mhm.
Das bedeutet, wir hatten an dem Freitag insbesondere noch sehr gute Erzeugnisse aus Solarenergie und dann zog da quasi ein Sturmtief durch und wir hatten das ganze Wochenende über im Grunde Strompreise um und bei Null.
Mhm. So.
Ja, meistens waren sie leicht negativ, aber nicht sehr stark. Nichtsdestotrotz. Wenn man sich genauer anguckt, was hat die Windenergie in der Zeit geleistet, dann kann man zum Beispiel gucken, irgendwie morgens um 7 am 4.10. hatten wir eine Situation, da wurden 38 Gigawatt tatsächlich produziert von Wind onshore.
Boah. Krass.
Das ist nicht ganz wenig. Allerdings haben die Netzbetreiber, also die Übertragungsnetzbetreiber, eine Statistik rausgegeben, dass das Netzeinspeisepotenzial, also das, was die Anlagen hätten erzeugen können und tatsächlich auch ins Netz einspeisen hätten können, bei 51 Gigawatt gelegen hätte.
Warte ganz kurz, ich muss mal kurz unterbrechen. Das ist ganz schön krass, weil maximal in Deutschland 70 Gigawatt oder 75 Gigawatt nur in der Spitze benötigt wird. Also das genau. Haben wir jetzt die Zahl mal in Relation gesetzt. 70 Gigawatt ist sozusagen das Maximum, was wir brauchen, um alles zu versorgen. Und du hast jetzt gerade von 50 Gigawatt gesprochen, beziehungsweise diesen über 30 Gigawatt, die da eingespeist wurden. Es hätte noch mehr sein können.
Es hätte noch mehr sein können. Es ist aber nicht passiert. Und der Grund dafür, dass es nicht passiert ist, lag in dem Fall tatsächlich auch ausnahmsweise mal nicht am berühmt-berüchtigten Redispatch. Der hat an dem Tag auch stattgefunden, allerdings in der Größenordnung von einem Gigawatt. Das heißt, von den 51 Gigawatt, die wir in dem Moment hätten einspeisen können, wurden höchstens 1 Gigawatt über ein Redispatch abgeregelt. Das bedeutet, für die, die nicht wissen, was Redispatch ist, das bedeutet, wenn ich tatsächlich Strom erfolgreich verkauft hätte, er allerdings nicht zum Kunden transportiert werden kann, ja, dann geschieht der sogenannte Redispatch und es wird woanders ein Kraftwerk hochgefahren und meine mögliche Einspeisung wird dann reduziert bis an die Grenze dessen, was das Netz tatsächlich leisten kann. Der Rest in dem Fall ist tatsächlich abgeregelt worden, weil es am Markt niemanden gegeben hat, der den Strom tatsächlich gekauft hat. Das bedeutet, die Anlagen haben aus Marktgründen abgeschaltet. Und da wurde jetzt von vieler Seiten ein Riesenproblem draus gemacht. Und ich selber stehe dann da und frage mich, naja, Moment, bei fossilen Kraftwerken ist das die Normalsituation. Wenn ich aktuell gucke, was haben wir an möglicher installierter Maximalleistung an Gaskraftwerken, an Kohlekraftwerken, kleine Menge Ölkraftwerke haben wir noch, dann stellt man fest, auch das sind über 70 Gigawatt. Und bei denen ist das vollkommen normal, dass die meiste Zeit diese Kapazität nicht am Netz ist. Ja,
ja.
Also
ja.
bei althergebrachten Kraftwerken ist das vollkommen normal. Und wir müssen uns bewusst sein, dass das eigentlich auch genau die Situation ist, auf die wir mit der Energiewende eigentlich auch hinwollen. Unser Ziel ist ja nicht, irgendwann zu sagen, naja gut, wir nutzen exakt alles das, was wir potenziell einspeisen können und so einen kleinen Rest darüber müssen wir immer noch mit fossilen Kraftwerken machen, sondern das eigentliche Ziel ist, dass wir eine Situation bekommen, dass wir auch, weiß ich nicht, Donnerstag, 16. März 2045, dass wir an dem Tag quasi keine fossilen Kraftwerke mehr im Netz haben, also einen ganz durchschnittlichen Tag wirklich, dass unsere Erneuerbaren dann die Leistung erbringen können, die wir brauchen. Und das bedeutet zwangsläufig, dass an Tagen, wo wir wirklich eine Spitzenerzeugung haben, wird es vollkommen normal sein, dass wir erneuerbare Leistung abschalten. Das ist kein Schreckensszenario, sondern im Gegenteil, das ist eigentlich unser Ziel.
Mhm. Ja? Oder damit auch dann den Überschuss dann zu nutzen oder halt Wasserstoff draus machen oder beziehungsweise in Batterien zu schieben, die dann für schlechte Zeiten
natürlich, auch das.
In Elektroautos schieben.
Auch das wird vorkommen und ich meine, das wird für jeden, der dann flexibel auf ein sehr großes Angebot reagieren kann, von Vorteil sein. Denn das, was dann tatsächlich an Überangebot herrscht, ist Strom, der kann sehr, sehr günstig angeboten werden. Das ist wahr. Allerdings auch, ich sag mal, gerade bei der Photovoltaik, irgendwann werden wir die Situation haben, dass wir tatsächlich im Sommer tagsüber zum Beispiel so viel Strom produzieren können, dass an einem normalen Sommertag dann auch die Speicher auf jeden Fall voll genug werden für die ganze Nacht. Genug beantragte Kapazitäten für Speicher haben wir dafür im Grunde schon. Die müssen nur noch angeschlossen werden. Und ja, auch dann wird das ganz normal sein, wenn das an einem durchschnittlichen Sommertag funktioniert. Dann wird es Spitzensommertage geben, wo wir dann Solarleistung abschalten. Das ist aber, wie gesagt, das ist aber etwas, da müssen natürlich auch wir Energiewendebefürworter uns irgendwo dran gewöhnen. Das wird aber absolut nicht schlimm sein.
Aber da könnten sich dann die E-Fuels-Fans freuen, weil E-Fuels zu produzieren verbraucht ja so Unmengen an Energie. Also ich persönlich kann mir überhaupt nicht, eigentlich nicht vorstellen, dass es zu viel Strom gibt. Also wenn, dann gibt es nur zu wenig Verbraucher oder Speicher oder was auch immer wir da hinten am Ende angeschlossen haben. Also ich kann das irgendwie nicht verstehen, weil ganz ehrlich, alle schreien immer nach, oh, wir haben viel zu wenig Wasserstoff, wir brauchen für die Industrie und für die Stahlindustrie, wir brauchen für die Chemieindustrie, wir brauchen so viel, da können wir eine Unmenge und den Wasserstoff kannst du ja wunderbar auch speichern, sage ich mal lange. Also mein Gott, da kann es ja gar nicht zu viel davon geben, dann lass uns den halt einfach speichern, einfach dann zack, in die Tanks hauen, genauso, an anderer Stelle, also man muss ja nur kreativ sein und überlegen, was könnte man denn mit einem Überschuss an Strom immer anstellen, also mir würde da sehr viel einfallen, wo man das überall hinschieben könnte, klar, das muss man dann einrichten, aber am Ende, also ein Überangebot an Strom, ja, ist doch eigentlich der größte Traum für eine Volkswirtschaft, weil ich auch immer sage, das habe ich am Anfang kurz gesagt, so, ich finde, jetzt mal ganz einfach runtergebrochen, je mehr Strom, desto mehr volkswirtschaftliche Leistung können wir sozusagen erbringen. Desto mehr wirtschaftlichen Erfolg kann man irgendwie, klar, nicht nur durch Strom, aber mehr Strom kann schon auch bedeuten mehr Wirtschaftsleistung. Also da muss man vielleicht mal ein bisschen kreativ sein und mal ein paar schöne an. Und wie gesagt, nur die E-Fuels, ja, die sind ja auf meinem Kanal, mache ich viel über Elektromobilität auf meinem anderen Kanal. Und da wird dann immer gesagt, ja klar, aber E-Fuels sind halt so teuer, weil die brauchen ja fünfmal so viel Energie, ja, im Vergleich zu Batterie und so weiter. Aber ja, dann lass uns halt, oder synthetische Kerosin und so weiter für die Luftfahrt. Also mir fällt da so viel ein, wo man so viel Strom braucht, da fehlt mir die Fantasie zu denken, dass wir einen Überschuss an Strom hätten eigentlich. Also das ist eigentlich Unsinn.
Es ist schon richtig, ne? Also tatsächlich, was die Volkswirtschaft sehr, sehr gut gebrauchen kann, ist viel Strom, allerdings viel günstiger Strom, ne? Wir haben es ja jetzt schon mit den fossilen Kraftwerken, wir könnten deutlich mehr Strom produzieren, als wir das tun. Es wäre nur zu teuer. Ja, und
das, ja, aber umso deshalb, mehr deshalb Masse wir nicht, haben, ne? Und die gespeichert, ja, umso günstiger wird es ja am Ende, ne? Also,
ja, genau.
Ne? Viel und Angebot, gleich günstiger Preis, mal ganz grob gesagt.
Richtig, also wir brauchen da definitiv auf der Verbraucherseite Anwendungen, die, ich sag mal, flexibel genug auf diese Angebotsschwankungen reagieren können.
Aber es ist auch nicht ganz ohne, ne? Man muss auch dazu sagen, hier E-Fuels machen Wasserstoff machen, die müssen, so ein Elektrolyseur, der sollte eigentlich 5.000-6.000 Stunden im Jahr durchlaufen, ne? Also die müssen richtig ausgelastet sein. Das geht nicht nur mit mal ein bisschen machen, wenn da jetzt gerade Windstrom ist. Also so ganz einfach.
Ja, aber dann setzt du eine Batterie davor.
Genau,
dann
setzt
du eine Batterie davor und wenn die Batterie voll ist, dann wird elektrolysiert und
ja,
so. Und
genau, aber dann mit in der Batterie ist er dann auch nicht mehr so teuer, nicht mehr so billig, ne? Also dann wird es dann doch wieder sehr teuer und das ist nicht so mal eben so gemacht. Also das, E-Fuels ist, glaube ich, so wirklich ein toter Gaul, der da rumgeschoben wird, vor allen Dingen im Verbrennungsmotor für die Luftfahrt vielleicht so ein bisschen. Aber da muss man auch Kapazitätsleistung nur dafür dann bauen. Also das ist, also, aber das ist nur so meine Meinung.
Ich will jetzt nicht E-Fuels voranbringen, nicht das
genau,
falsch verstehen.
Ein YouTuber-Kollege von mir, der hat mal gesagt, diese erneuerbaren Energien, die lassen sich eigentlich sehr gut abschalten. Ist auch Ingenieur hier, weiß nichts, Welt, Thorsten, liebe Grüße an dieser Stelle. Der hat gesagt, ja, Photovoltaik und Windkraft kannst du gut abstellen. Hast du gerade selber bestätigt hier, Wilke. Du bist Ewigkeiten in der Windbranche unterwegs gewesen. Und da wundern sich dann die Leute, warum die Windkraftanlagen stehen, warum wir das nicht besser nutzen. Der sagte aber, was man nicht gut abstellen kann, das sind diese Kohlekraftwerke, die dann im Grunde noch durchlaufen. Und der Strom, der da verramscht wird, also der Strommüll, von dem da die Bild-Zeitung und unser Professor spricht, das ist nicht der Windstrom, der sozusagen in das Netz noch reinkommt, sondern das ist das, was ich nie abstellen kann. Das sind die konventionellen Kohlekraftwerke, wo ich noch nicht in der Lage bin, diese schnell und flexibel aus dem Netz zu nehmen, weil gerade Wind und Sonne so viel liefert. Da sagt er, der Strom, der eigentlich verschenkt wird, jetzt mal auf dem Papier betrachtet, ist der Kohlestrom und nicht der erneuerbare Strom. Kannst du vielleicht dazu nochmal einen Satz sagen? Das fand ich irgendwie gar nicht so doof.
Ja, also das stimmt teilweise schon. Ich hatte jetzt vor kurzem noch eine Studie gelesen, die ist leider ein paar Tage älter. Die stammt aus dem Jahr 2019, wo wir auch noch ein paar Kernkraftwerke mit am Netz hatten. Aber da ging es genau mehr oder weniger um den Punkt, wie viel Prozent unserer Gesamterzeugung verhalten sich überhaupt preiselastisch. Ja, das bedeutet, wenn ich den Preis tatsächlich an der Börse verändere, wie viele können darauf reagieren und tun es dann am Ende tatsächlich auch. Und tatsächlich ist dabei rausgekommen, zumindest zu dem Zeitpunkt war es so, dass mehr konventionelle Kraftwerke nicht preiselastisch sich verhalten können. Letztendlich aus verschiedensten Gründen. Also das sind mitunter Kohlekraftwerke, die zum Beispiel auch noch gleichzeitig Fernwärme einspeisen müssen. Ja, kann es auch geben zum Beispiel. Oder wenn ich Müllverbrennung habe und da ist Müll, der muss nun mal leider weg, ja, weil die Halde voll ist. Ein Kernkraftwerk, das man nur bis zum gewissen Grad runterfahren kann und nicht weiter. Ja, tatsächlich die meisten erneuerbaren Energien verhalten sich da deutlich besser, ich sag mal, dem Markt auch tatsächlich folgend, sodass, wenn der Strompreis an der Börse zu niedrig wird, sie auch tatsächlich wegschalten, ne? Wie wir das da vom 3. bis zum 5.10. auch tatsächlich gesehen haben, dass da der Strompreis fast exakt auf null ausgependelt wurde durch die durch die Kraftwerke, durch die Windkraftanlagen. Also die, muss man sagen, die haben da wirklich Zielrechnen betrieben. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Ne? Es ist ja auch nicht wirklich überschossen, das Ziel. Ja, und das ist ein Mechanismus, der funktioniert erstaunlich gut. Wir hatten jetzt vorhin noch nicht ganz geklärt, wie kommt denn das eigentlich überhaupt dann zustande mit den negativen Preisen?
Ja.
Und vielleicht können wir da nochmal kurz hin.
Ja, bitte.
Zumal ja auch, wir verramschen den Strom oder der Strom ist wertlos oder wir reden von Strommüll, ja irgendwo impliziert, dass der gesamte Strom, der dann in dem Augenblick produziert wird, eben wertlos wäre. Und meiner Meinung nach verachtet das zunächst einmal, was wir überhaupt da an der Börse handeln. Denn jetzt stellt euch einfach mal kurz vor, ihr wärt ein Stromanbieter. Ja, kann ein Grundversorger sein oder kann irgendwie einer sein, von mir aus auch, ne, Ökostromanbieter oder was weiß ich. Würdet ihr tatsächlich euren Strom an der Börse kaufen? Also einen Tag vorher am Day-Ahead-Markt für eure Kunden?
Weiß ich nicht.
Ich kann da jetzt nicht so drauf antworten. Also, ich würde lieber selber produzieren oder worauf zieht die Frage ab?
Natürlich, man würde ja am liebsten selber produzieren. Nein, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn ich einen Stromversorger habe, der mir Strom liefert und ich habe bei dem Vertrag, ich bekomme meinen Kilowattstundenpreis für irgendwie 1 bis 2 Jahre garantiert, dann ist es üblicherweise so, dass ich als Anbieter will überhaupt gar nicht in das Risiko reingehen, mich jeden Tag dann an der Börse versorgen zu müssen.
Du meinst, die kaufen schon lange vorher die ganzen Kontingente, alle haben da ihre Preissicherheit und da ist die Sache eh schon durch.
Genau das. Ne? Ich gehe los mit einer Schätzung. Was schätze ich? Was werden meine Kunden zu welchem Zeitpunkt eigentlich ungefähr brauchen? Ich habe da ein Lastprofil und damit ziehe ich los und gehe zu den einzelnen Stromanbietern, zu den Produzenten hin und sage: So, liebe Leute, das brauche ich. Was könnt ihr mir anbieten? Und so kommt das halt zustande, dass ein großer Teil unseres Stroms überhaupt gar nicht über die Börse gehandelt wird. Zumindest nicht am Day-Ahead-Markt, sondern der wird mitunter weit vorher gehandelt. Ich kann jetzt schon.
Und damit auch gar nicht dynamisch eigentlich reagiert auf die aktuelle Situation.
Ja, genau. Genau das. Also ich kann zum Beispiel jetzt schon Strom für, weiß ich nicht, Juni in 3 Jahren kaufen. Das ist an der Börse möglich und dementsprechend haben wir auch jetzt schon Prognosen dafür, wie werden sich Börsenstrompreise künftig verhalten, weil wir diese Futures tatsächlich schon haben. So, und das, was dann tatsächlich an der Börse noch gehandelt wird, könnte man dann sagen, sind ein kleines bisschen, überspitzt gesagt, die Reste. Ja, also das, was von den Prognosen dann tatsächlich abgewichen ist. Also wenn ich selber Stromanbieter bin und ich habe zu viel gekauft, dann verkaufe ich vielleicht Day-Ahead dann an der Börse das, was ich vielleicht vorher zu viel eingekauft habe. Ne?
Und oder genauso, mir fehlt noch ein bisschen was, dann kaufe ich noch ein bisschen was nach. Aber genau, das sind dann immer nur kleine Mengen.
Dann kaufe ich noch ein bisschen was nach. Also wenn ich jetzt nicht gerade Anbieter eines dynamischen Stromtarifes bin, dann bin ich eigentlich relativ weit weg von der Börse. Oder ich nutze sie nur so viel wie tatsächlich nötig. Denn es ist tatsächlich auch so, umso besser meine Prognose ausfällt, ich sag mal, umso eher schlägt man auch tatsächlich den Markt und umso besser kann ich da wirtschaften. So, und bei den Kraftwerken sieht das Ganze mehr oder weniger genauso aus. Wenn ich ein Kraftwerk habe, das ich auf gar keinen Fall abschalten kann, dann werde ich auch nicht versuchen, meinen Strom jetzt wirklich über die Börse zu verkaufen, sondern ich werde vorher versuchen, diesen in Kontrakten unterzubringen und dann tatsächlich auch wegzugeben. Und das,
da werden so Industrieverträge gemacht, dass Industrien praktisch so und so viel abnehmen, da weißt du schon ganz genau, okay, so und so viel Prozent von meiner erzeugten Energie in dem Jahr geht an Unternehmen XY und so weiter und dann ist das schon abgedeckt und verkauft, praktisch erledigt.
Genau, und das bedeutet dann, das hat einen ganz interessanten Effekt. Die Hauptkäufer von erneuerbarem Strom an der Strombörse sind tatsächlich tendenziell Betreiber von klassischen Kraftwerken, die dann in dem Moment Day-Ahead die Entscheidung treffen, produziere ich den Strom, den ich meinen Kunden angeboten habe, selbst oder fahre ich mein Kraftwerk runter und kaufe den billigen Ökostrom,
weil er billiger ist.
Und gebe den weiter. Ja, das heißt tatsächlich tendenziell zumindest bei den Kohlekraftwerken ist es tatsächlich so, die habe ich hauptsächlich auf der Käuferseite, weniger auf der Verkäuferseite am Strommarkt. So, und das bedeutet halt auch, wenn ich jetzt,
interessant,
wenn ich jetzt über den Strompreis rede und was ist der Strom tatsächlich wert, dann rede ich viel mehr ja drüber, was sind diese Restmengen wert? Wie viel wäre es jetzt wert, eine zusätzliche Kilowattstunde zu produzieren oder sie eben wegzulassen? Aber weniger, ja, was ist dann tatsächlich der konkrete Strompreis, den die Endkunden dafür zahlen? Natürlich, langfristig hat das durchaus auch Konsequenzen. Ich sag mal, die Langfristpreise für Strom, die gleichen sich so nach und nach dem durchschnittlichen Börsenstrompreis an. Ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt schon weiß, keine Ahnung, immer im Juni Mittagszeit habe ich einen sehr niedrigen Preis an der Strombörse, dann wird man auch zu dem Zeitpunkt keinen sehr hohen Strompreis mehr tatsächlich erzielen können, auch nicht in einem direkten Kontrakt. Ja, weil es ist ja bekannt, dass die Preise so niedrig sind und dann kann man ihn dann notfalls auch von einer anderen Quelle günstig einkaufen. Aber ja, letztendlich ist da tatsächlich so ein bisschen der Mythos, dieser Strom ist wertlos. Nein, das ist er nicht, sondern nur dann dieses, der schwankende Anteil oben drüber, der ist es vielleicht, ne? Und das ist der, der tatsächlich für null gehandelt wird. Und ein letzter Satz noch, das gilt tatsächlich selbst für erneuerbare Energien, denn erneuerbaren Strom, den kann ich an der Strombörse handeln. Einen kleinen Teil davon muss ich auch an der Strombörse handeln, insbesondere natürlich, wenn er über meine Prognosen hinweggegangen ist. Aber das ist tatsächlich eine der Dinge, die ganzen Direktvermarkter machen mit ihren sogenannten virtuellen Kraftwerken. Virtuelles Kraftwerk fasst viele, viele kleine Erzeuger zusammen zu einem großen Erzeuger, wodurch man eine gewisse Streuung hat. Räumliche Streuung über die ganze Republik, aber auch Erzeugungsartstreuung. Also ich kann da zum Beispiel auch Windkraft und Solarstrom zusammenfassen und bekomme dadurch sehr, sehr hohe Schwankungen, die ich eigentlich ja habe in der Erzeugung, tatsächlich ausgemittelt. Und dadurch kann ich tatsächlich annehmen, okay, zu dem und dem Zeitpunkt habe ich sehr wahrscheinlich mindestens die und die erneuerbare Leistung. Und die kann ich auch tatsächlich ebenso im Vorfeld vermarkten. Ich muss damit nicht an die Strombörse gehen. Und das bedeutet auch erneuerbarer Strom hat im Vorfeld zur Strombörse schon einen gewissen Preis erzielt auch und einen gewissen Wert erzielt.
Mhm. So. Wir hatten im letzten Jahr 459 Stunden negative Strompreise. Das war unfassbar viel. In der Nähe von Osnabrück, glaube ich, gab es ein Stahlwerk oder Betonwerk, die haben gesagt, ja, wir müssen jetzt schließen, weil die Strompreise sind immer zu teuer. Diese 459 Stunden im Jahr, wo in der Industrie ja teilweise auch sehr flexibel der Strom sozusagen gekauft wird oder auch genutzt wird, da denke ich immer so, naja, wäre es nicht auch schlau, dann diese Verbraucheinheiten oder die Industrie ein Stück weit dahin hinzustellen, dass dann, wenn es gerade richtig billig wird, da könnten die ja 459 Stunden im Jahr Geld noch dafür bekommen, dass sie ihre Produktion dort laufen lassen. Ich meine, das ist nicht ganz trivial, ne? Das ist ja, müssen Bänder durchlaufen, aber diese Stunden, 459 Stunden, sind ja irre viel, wird wahrscheinlich noch eher mehr. Das ist ja für die Industrie auch eine Riesenchance, oder? Und würde nicht auch dann im zweiten Schritt solche Batteriespeicher, wenn du hast das vorhin so angesprochen, wenn das immer mehr werden, Tsunami, 500 Gigawatt liegen bei den Netzbetreibern vor mit 700, 800 Gigawattstunden, diese ganzen Spitzen dann auch dramatisch glätten, dass wir das gar nicht mehr so krass haben? Also so, zwei Fragen in einem im Grunde.
Ja, natürlich. Also ich sag mal, wenn man eine Industrie hat, die das tatsächlich nutzen kann, dann ist das auf jeden Fall von Vorteil. Insgesamt muss man aber sagen, dass das natürlich auch nur begrenzt häufig möglich ist. Es gibt Produktionsbänder, die müssen durchlaufen. Es gibt Hochöfen, die müssen durchlaufen. Also gerade wenn man dann an Elektrifizierung zum Beispiel von der Stahlindustrie denkt, das sind tendenziell Kunden, die kaufen auch eher weit im Voraus. Allerdings ist das jetzt in dem Fall tatsächlich nicht, ich sag mal, die nehmen vielleicht nicht jetzt direkt am Day-Ahead-Markt teil, aber sie bekommen natürlich trotzdem die Auswirkungen des Marktes mit, ne? Denn die Erneuerbaren drücken dort natürlich den Preis und damit drücken sie auch ja den Langfristpreis, wie ich das eben schon mal gesagt habe. Also letztendlich profitieren tut man in gewissem Sinne davon auch.
Und wir hatten, ich habe es jetzt gerade schon gesagt, mit den Speichern, wir hatten in Kalifornien, hatten wir das tatsächlich, dass diese riesigen Speichermengen, die in Kalifornien schon im Netz waren, die haben sozusagen über den Mittag diese Spitzen an PV-Produktion aufgenommen und die Abendspitze beim Stromverbrauch, die ist in Kalifornien unfassbar hoch. Also Kalifornien, muss man wissen, ist, glaube ich, die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, wenn man Kalifornien alleine betrachtet, oder viertgrößte. Also es ist irre, wie groß dieses Land ist, wie viele Menschen da leben und was das für eine Wirtschaftsleistung hat. Und diese riesigen Mengen an Batteriespeichern haben das so komplett abgepuffert. Also da gab es dann gar nicht so einen enormen Peak nach oben beim Strompreisen, bei den kurzfristigen. Das wäre dann wahrscheinlich dann hier in Deutschland ähnlich, sobald wir jetzt mal in die Stückzahlen kommen mit den Speichern, die dort zur Genehmigung liegen oder zur Genehmigung anliegen müssen. Das wäre aber vielleicht auch was Frau Heuche sich dann drum kümmern müsste mal, anstatt sich über Gaskraftwerke Gedanken zu machen, vielleicht auch mal über die Speicher.
Ja, auf jeden Fall. Also die Speicher können auf jeden Fall eine deutlich dämpfende Wirkung haben und insbesondere würden sie auch dieses permanente Auf und Ab deutlich dämpfen. Denn wir reden immer ja relativ häufig von der Merit Order im Strommarkt. Ne? Mhm. Also der Idee, dass das teuerste Kraftwerk, das tatsächlich dann noch zum Zuge kommt, um den Bedarf zu decken, den Preis dominiert. Aber es ist...
Das sind Gaskraftwerke, das ist halt das Verrückte. Frau Greiche will Gaskraftwerke bauen, das sind die teuersten, was im Zweifel dann halt auch dazu führt, dass Strompreis da nicht unbedingt billiger wird, wenn man das dann meistens forciert. Ne?
Tatsächlich, ja, die teuersten im Markt sind Gaskraftwerke. Interessanterweise die größten Schwankungen im Strommarkt, die wir aktuell haben, werden durch die Kohlekraftwerke erzeugt. Weil ich habe gerade ja schon gesagt, dass die tendenziell eher dann als Verbraucher im Day-Ahead-Markt auftauchen.
Das sind doch alles Lügen, die du hier verbreitest.
Nein, das Problem ist, dass Merit Order ist ein Modell. Es ist nicht hundertprozentig exakt, sondern die grundlegende Idee ist nach wie vor, okay, das teuerste Kraftwerk, was am Ende noch benötigt wird, ist dann auch dominierend. Nur geben diese Kohlekraftwerke tatsächlich ja Blockangebote ab. Ein Blockangebot bedeutet in dem Moment, ich benötige einen mittleren Strompreis über so und so viele Stunden, höchstens den Strompreis, dann nehme ich in dem Fall den Strom ab. Ja, Batteriespeicher würden sich da ähnlich verhalten. Die sagen auch, ich brauche mindestens oder allerhöchstens den und den Strompreis, dann würde ich etwas abnehmen. Und nur dann, wenn ich etwas abgenommen habe, kann ich zu einem anderen Zeitpunkt wieder etwas abgeben ans Netz. So, und durch diese Blöcke haben wir plötzlich den Effekt, dass nicht mehr eine einzelne Stunde verhandelt wird und das einzelne Kraftwerk für diese Stunde dominierend ist, sondern wir tatsächlich irgendwo alle Stunden zusammen betrachten müssen. Und der Markt kommt da zu einer rein mathematischen Lösung. Also es handelt sich dabei um einen mathematischen Algorithmus, der da im Hintergrund läuft. Der versucht, das Ganze zu optimieren. Der versucht, den durchschnittlichen Preis, sag ich mal, so angenehm wie möglich zu gestalten. Aber es ist halt nur der Durchschnitt. Und es lässt es tatsächlich zu, dass dann das Kraftwerk tatsächlich zum Beispiel noch eine zusätzliche Stunde irgendwo abgeschaltet bleibt, wo es eigentlich, wenn man nur diese eine Stunde isoliert betrachten würde oder eine Viertelstunde, wir sind mittlerweile ja beim Viertelstundenmarkt, dass es da tatsächlich abgeschaltet bleiben würde, obwohl es besser wäre, wenn es da schon produzieren würde. Tut es aber nicht. Oder andersrum, dass es zu einem Zeitpunkt noch produziert, weil es eine gewisse Länge am Stück produzieren muss, bevor man es wieder das nächste Mal abschalten kann, obwohl es zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so nötig wäre. Und diese Blöcke die erzeugen unsere großen Schwankungen, die wir haben. Oder zumindest einige von denen.
Ja. Weil wenn ich die jetzt schon mal hier habe, eine Frage habe ich dann nämlich noch, weil es gab jetzt vor einiger Zeit, gab es so eine extreme Spitze im Strommarkt, wo dann durch die Presse ging, das Kartellamt ermittelt gegen Kraftwerksbetreiber, weil sie ihre Kraftwerkskapazitäten dem Markt nicht zur Verfügung gestellt haben. Also da waren dann Wartungsarbeiten, da war irgendwie ein technischer Defekt. Also irgendwelche Gründe wurden dort angegeben und da gab es eine enorme Spitze. Und der Verdacht stand im Raum oder steht immer noch im Raum, dass die Kraftwerksbetreiber ihre Kapazitäten gar nicht ausgereizt haben, keine neuen Kraftwerke zusätzlich angeschmissen haben, um von diesen großen, hohen Stromspitzen zu profitieren. Und das bestätigst du ja gerade so ein Stück weit. Kannst du da vielleicht nochmal einen Satz zu sagen?
In dem konkreten Fall hat tatsächlich das Kartellamt und die Bundesnetzagentur ermittelt. Es ist aber rausgekommen, dass sie dafür tatsächlich leider keinen Anhaltspunkt gefunden haben. So viel muss man fair sein. Da gab es jetzt tatsächlich auch gerade letzte Woche, glaube ich, eine Nachrichtenmeldung, die das gesagt hat, dass es nicht vorgekommen ist. Aber natürlich, der Effekt ist in gewissem Sinne ist er echt und wir sehen ihn vielleicht auf einer größeren Skala. Wir sehen die letzten Jahre, dass relativ viel Kohleleistung tatsächlich abgeschaltet wird, ne? Dass Kohlekraftwerke vom Netz gehen. Das ist irgendwo ja auch gewünscht und gewollt.
Mhm.
Allerdings werden zuletzt tatsächlich mehr Kohleleistung abgeschaltet, als es gesetzlich notwendig wäre. Also es gibt ja einen Ausstiegsplan und es wird mehr abgeschaltet, als es tatsächlich sein müsste.
Deswegen sind wir auch schon bei 1958 von dem Kohleverstromung. Ne? Das ist irre. Also es ist auf einem richtig steilen Berg nach unten, also Pfad nach unten. Ne?
Genau, also unsere Kohleverstromung aktuell sinkt schneller, als wir das
geplant
ich sag mal,
haben.
Als es tatsächlich geplant war. Und ich sag mal, auch viele Leute, cool. die irgendwo ist es cool, aber viele Leute auch sagen ja, oh mein Gott, wir haben so hohe Strompreise, warum haben wir die Kernkraftwerke nicht länger am Netz gelassen? Tatsächlich die Abschaltung
das
von Kohlestrom, die Abschaltung von Kohlestrom ist da für den Preis deutlich relevanter. Denn ja, welche Kraftwerke übernehmen dann, wenn die Kohlekraftwerke nicht ganz so viel einspeisen können? Gerade dann, wenn wir wenig Sonne und Wind haben, das sind dann die Gaskraftwerke und die sind teurer. Das ist tatsächlich,
da freut sich wieder Gas, Kati.
Das ist tatsächlich mit eine der Gründe, dass die Kohlekraftwerke schneller abgeschaltet werden, als es gesetzlich notwendig wäre, die unseren Börsenstrompreis höher halten, als er sein müsste.
Weil man mit Gaskraftwerken. Ah, okay. Interessant. Ich habe auch noch eine gute Nachricht für euch. Die kam nämlich gerade von Ember raus letzte Woche. Also wir haben jetzt hier Ende Oktober, dass die erneuerbaren Energien bei der Stromproduktion, haltet euch fest, die Kohle weltweit überholt haben. Das ist eigentlich unglaublich. Also die Kohle wird ja in vielen Teilen der Welt, in China, Indien sowieso, als Stromproduktion genutzt. China nutzt sie sogar als flexible Kraftwerke so ein Stück weit. Und die Erneuerbaren haben bei der Stromproduktion das erste Mal jetzt 2025 im ersten Halbjahr die Kohle überholt. Das ist eine unfassbare Geschichte, haben wir leider in der Bild-Zeitung nicht gelesen. Darüber könnte man vielleicht ja auch mal schreiben. Und auch die Erneuerbaren am Anfang des Jahres die Atomkraft überholt und jetzt Mitte des Jahres die Kohle. Das ist ja schon eine krasse Entwicklung, also auch positiv zu sehen, weil Kohle ja doch nochmal eine Ecke CO2-Problem mehr hat, ne?
Was soll man dazu sagen? Wir haben das ja die letzten Jahre gesehen. Wir lagen letztes Jahr bei, ich glaube, 93% aller Investitionen in neue Erzeugungskapazitäten an Strom waren erneuerbar, weltweit betrachtet. Und das ist eine Entwicklung, ich sag mal, da kann man sich ein kleines bisschen auf den Kopf stellen, die wird man nicht wieder zurückdrehen.
Das ist vielleicht auch der Grund, warum sie so kämpfen. Ne? Ich hatte richtig verstanden, 92% aller neu zugebauten Kraftwerksleistung, die Strom produzieren weltweit, waren erneuerbar.
Ja.
Richtig. Okay, krass. Richtig. Das ist natürlich
natürlich, es werden auch noch andere Kraftwerkstypen gebaut, aber gegenwärtig haben wir insbesondere in China natürlich gewaltige Kapazitäten an Wind- und Solarleistung, die dazu gebaut werden. China alleine hat, glaube ich, 60% der weltweiten Solarkapazitäten gebaut. Ich meine, es ist natürlich auch ein sehr, sehr stark wachsendes Land mit einem sehr, sehr stark wachsenden Verbrauch. Aber dieser zusätzliche Verbrauch, der da aktuell entsteht, wird größtenteils über erneuerbare Energien gedeckt. Das ist eigentlich für uns alle eine gute Nachricht. Denn so ehrlich muss man auch sein, China produziert ja auch viele Waren für uns. Da hängt auch unser persönlicher CO2-Fußabdruck mit dran. Je schneller China grün wird in dem Sinne, umso besser für uns alle am Ende.
Aber die Leute schreiben mir immer in die Kommentare, naja, in China werden aber auch viele Atomkraftwerke, viele Kohlekraftwerke gebaut, in Indien ja auch und in anderen Ländern auch. Aber das ist dann im Verhältnis einfach ganz, ganz wenig, wenn man es in das Verhältnis setzt zu erneuerbaren Energien, oder wie?
Ja, genau. Also tatsächlich ist genauso wahr, dass China das Land ist, das aktuell noch am meisten neue Kernkraftwerke baut. Ich würde auch behaupten, China und Russland sind die einzigen, die es auch aktuell noch einigermaßen, ich sag mal, in ihren Zeitplänen und in ihren Kostenplänen hinbekommen, diese Art von Kraftwerken zu bauen. Hier in Europa, die letzten Projekte sind ja reihenweise deutlich teurer ausgefallen oder gar nicht erst dann gebaut worden im Vergleich zu dem, was man mal geplant hat. Mhm. Also das stimmt natürlich schon, aber ja, wenn man das vergleicht mit der zugebauten Kapazität an erneuerbaren Energien, ist das eher gering.
Und das ist ein interessanter Fun-Fact noch, im ersten Quartal 2025 ist in China die Kohleverstromung anteilig um fast 5% gesunken, obwohl der Strombedarf um 1% gestiegen ist. Also richtig, richtig cool. Und jetzt mal so zum Abschluss, lieber Wilke, wie könnte denn so ein fairer und transparenter Strommarkt für die Bürgerinnen und Bürger aussehen? Sollen wir jetzt alle einen dynamischen Tarif einfach abschließen mit irgendwie Octopus oder Tibber oder weiß ich nicht was?
Das wäre irgendwo schon natürlich schon das Optimum. Die Frage ist allerdings, wie viel man da tatsächlich rausholen kann. Natürlich, es gibt ein paar Sachen, die kann man flexibilisieren. Also gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Großverbraucher habe, wie ein Elektroauto oder eine Wärmepumpe, die tatsächlich auch größere Mengen Energie dann verbrauchen. Also ich aus meiner eigenen Erfahrung zum Beispiel kann sagen, also ich habe normalen Stromverbrauch, ich habe ein E-Auto und ich habe auch eine Wärmepumpe.
Und auch eine PV.
Auch eine PV-Anlage, ja. Aber wenn ich das so sehe, dann stellt man schon fest, in meinem Stromverbrauch belegen die alle jeweils ungefähr ein Drittel. So, und ich sag mal so, die meisten Leute sind nicht bereit zu sagen, hey, ich lasse meine Waschmaschine genau dann jetzt laufen, wenn der Strom billig ist. Also da so fair muss man sein. Die meisten wollen das nicht, sondern diese Wäsche ist dreckig, ich habe jetzt gerade Zeit, ich möchte sie waschen. Das macht dann auch Sinn. Tatsächlich aber bei einem E-Auto kann man da deutlich mehr rausholen zum Beispiel. Wenn ich jetzt abends nach Hause komme und ich möchte morgen irgendwie 50, 60 Kilometer fahren können, dann kann es mir ziemlich egal sein, wann die geladen werden. Ne? Mhm. Da bin ich ja nicht wirklich darauf angewiesen, dass das jetzt sofort passiert, sondern da bin ich insofern flexibel und tatsächlich auch bei meinem Haus mit der Wärmemenge, wenn ich jetzt eine Uhrzeit habe, wo der Strom besonders teuer ist, dann kann ich sagen, okay, in den 2-3 Stunden lass das mal lieber sein, ne? Und lass die Heizung dafür in den anderen Stunden durchlaufen. Und deshalb für die Elektrifizierung, auf die wir ja irgendwo hinlaufen, auch ein Prozess, der wird sich kaum mehr umkehren lassen, da macht es absolut dann auch Sinn, mit den Smart Mietern zu arbeiten, mitunter auch einen zumindest teildynamischen Stromtarif dann zu nutzen. Aber für, ich sag mal, wenn ich einfach nur noch oder wenn ich die Elektrifizierung noch nicht durchgeführt habe, dann hätte ich gesagt, es ist vielleicht noch ein kleines bisschen früh dafür. Denn letztendlich von den Erneuerbaren und ihren im Schnitt günstigeren Strom profitiere ich am Ende auch als Privatkunde über die allgemeinen günstigen Strompreise, die nach und nach durch die Erneuerbaren immer weiter gedrückt werden.
Ja, solche coolen Sachen kann man übrigens mit unserem, ja, muss ich an der Stelle auch mal sagen, das passt ja perfekt mit unserem Kanalpartner GoE machen, das mache ich nämlich so. Da habe ich nämlich diese Wallbox, habe einen dynamischen Stromtarif zu Hause und in der Wallbox kannst du dann, in der App kannst du dann einstellen, eine Preisschwelle. Und das ist einfach nur, das wirkt fast schon so wie so ein Traum, ja. So, ja, ich kann eine Preisschwelle einstellen und immer nur, wenn die unterschritten wird, dann lädt das Auto. Das heißt, ich bin jetzt hier schon ein bisschen privilegiert, Möglichkeit mit einer Wallbox und sowas am Haus. Das hat natürlich nicht jeder, aber wenn man diese Möglichkeit hat, ist das genial. Sollte man das unbedingt nutzen. Weil ich stecke einfach immer, wenn ich nach Hause komme, mein Elektroauto an. Das steckt einfach immer sozusagen an der Wallbox, ob ich jetzt irgendwie gerade dringend laden muss oder nicht. Dann habe ich diese Preisschwelle eingestellt und dann kleckert der mal hier mal ein paar Stündchen was rein, da mal ein paar Stündchen, da mal ein Stündchen was rein. Und irgendwann ist es dann wieder vollgeladen. Also das ist einfach nur. Und damit kann ich ja ja sicherstellen, dass ich immer nur einen günstigen Preis habe bei meinem Laden des Elektroautos und gleichzeitig verhalte ich mich ja netzdienlich. Also das ist nur mal so ein Beispiel, das kann man heute schon so nutzen und leben, deswegen kann ich auch jeden nur ermutigen, der die Möglichkeiten hat, hat ja nicht jeder, das sofort zu nutzen, ist einfach genial.
Es ist tatsächlich auch etwas, das finde ich sehr erstaunlich, also gerade beim Laden von Elektroautos, wir haben uns alle über die Jahre und Jahrzehnte daran gewöhnt, dass an der Tankstelle wir über einen Tag 10 verschiedene Benzinpreise haben. Aber die Leute scheinen tatsächlich Schwierigkeiten zu haben, das, ich sag mal, beim Strompreis oder auch beim Ladepreis von einem E-Auto zu akzeptieren. Also da gibt es tatsächlich jetzt aktuell die Situation, ja, dass wir irgendwie eine Festpreise haben, die meistens auch noch relativ hoch liegen, ne? Auch mal gerne zwischen 50 und 60 Cent die Kilowattstunde beim öffentlichen Laden. Und da fragt man sich dann auch, ja, muss das so sein? Ne? Warum ist es da nicht so, dass mir da die Anzeige direkt beim Ladepark sagt, so, jetzt gerade kostet der Strom hier von mir aus 25 Cent die Kilowattstunde. Wenn du in der Stunde erst kommst, dann legen wir, keine Ahnung, nochmal 5 Cent höher oder kommen morgen Mittag um 1, dann liegen wir nochmal 5 Cent niedriger. Das wäre etwas, was man durchaus realisieren könnte.
Manche machen das.
Ja, Leute, jetzt muss ich euch mal ein bisschen unterbrechen, weil wir sind schon ganz weit weg von dem Thema eigentlich Strommärkte. Lieber Wilke, nochmal ganz kurz, weil die können jetzt hier 63 Stunden noch über Wallboxen sprechen. Hier Robin sowieso mit seinem Elektromobilitätskanal, schaut da gerne mal drauf. Jetzt mal ganz kurz, wenn ich jetzt solche Schlagzeilen sehe, bei der Bild-Zeitung, bei der Welt, was sollte ich jetzt als Kunde oder Bürger verstanden haben, warum dieses Framing eigentlich falsch ist? Also du hast das am Anfang schon mal einmal ganz kurz gesagt, aber was würdest du jetzt den Zuschauern mitgeben? Was sollen die was ist das Wichtigste, was sie mitnehmen sollen, damit sie nicht mehr auf so einen Quatsch reinfallen, wenn man das so liest?
Also ich glaube, am wichtigsten ist die Erkenntnis, dass es sich dabei tatsächlich nur um, ich sag mal, den flexiblen Teil unserer Leistung handelt. Und nicht halt um alles. Ja, das heißt, der Strom ist nicht wertlos. Er tut tatsächlich was. Man könnte sich wundern, was passiert, würde er tatsächlich nicht da sein.
Ja.
Wie dann die Strompreise aussehen würden. Und tatsächlich auch volkswirtschaftlich betrachtet, natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel an das EEG-Konto denkt, da gab es ja zum Beispiel auch diese Zahl von 18 Milliarden Euro kostet das. Man muss immer dagegen halten, was bekommen wir denn eigentlich dafür? Denn die erneuerbaren Energien, die so günstig am Markt angeboten werden können, drücken damit ja auch den Strompreis für uns alle. Und das im Grunde die ganze Zeit. Im Grunde kann man das tatsächlich auch lesen als eine riesengroße Industriesubvention, sowohl Industriesubvention als auch private Subventionen, die langfristig den Strompreis drückt. Und als solches, denke ich, ist das deutlich effektiver tatsächlich auch als viele andere Subventionen, die wir da draußen haben, die nichts bringen, also allein oder die nicht so viel bringen. Und deshalb würde ich eben anraten, im ersten Moment Gelassenheit. Ne? Diese Schlagzeilen sehen so aus, als seien unsere Märkte kaputt, als würden sie nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Aber tatsächlich tun sie ziemlich genau das, was ihre Eingangsparameter, sage ich mal, ihnen auch tatsächlich vermitteln. Und keine Angst vor dem Szenario, dass wir mal ein sehr großes Überangebot an Strom im Markt haben. Es ist ein Angebot und wir werden gut beraten, Möglichkeiten zu finden, dieses Angebot anzunehmen.
Lasst euch auch von diesen Schlagzeilen übrigens nicht abschrecken und nicht fehlleiten. Und falls ihr euch die Frage stellt, wieso jagen sich diese Schlagzeilen ständig durch die Medien, dann bitte ich euch, hört euch unbedingt die Folge an mit Christian Stöcker, Männer, die die Welt verbrennen, ganz großartig. Da gibt er ganz, ganz klare, faktische Insights, wie da ein ganzes Milliarden-Euro finanziertes Netzwerk aus Politik, Pseudowissenschaft, Pseudojournalismus, so muss ich es nennen, da wirklich ganz massive Arbeit leistet. Felix hat einen großartigen Short zum Beispiel, wo er genau über die Springerpresse, willst du dazu noch was sagen?
Ja, weil genau, die das Zeit müssen wir eigentlich kurz gesprengt. Noch machen, weil wir haben es im Intro auch gesagt.
Ja, okay.
Das ist ja, weil du hast es gerade die Kosten gesagt, volkswirtschaftlich sinnvoll. Wir geben 80 Milliarden im Durchschnitt der letzten 10 Jahre für Fossile aus. Das heißt, wenn wir das drücken könnten, wäre das für die Volkswirtschaft ein Riesengewinn. Und diese 18 Milliarden pro Jahr, das sind Subventionen für die Erneuerbaren, aber die Fossilen kriegen auch zwischen 14 und 35 Milliarden, auch jedes Jahr, einfach so, und da redet keiner drüber. Und der Christian Stöcker hat was Schönes gesagt, die Springerpresse, also die Bild-Zeitung, Focus Online, Welt, gehören einem großen Private Equity Fonds, das ist die KKR-Gruppe, und die ist zu 78% in fossilen Energien investiert, haben mittlerweile mehrere Medienkonzerne in Europa und auch auf der ganzen Welt gekauft und machen aktiv halt gegen erneuerbare Energien oder Wärmepumpen und Elektroautos Stimmung, weil das ihr Geschäftsmodell gefährdet. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz große böse Geschichte, wo wir uns alle gegen wehren sollten. Deswegen, wenn ihr dann solche Schlagzeilen seht, hier hat Wilke, glaube ich, ganz toll das gerade mal zusammengefasst. Du willst jetzt aber auch noch einen Satz sagen, habe ich gerade gemerkt.
Genau, Wilke, du hast das letzte Wort.
Druck.
ich jetzt, oh Gott. Nein, wir sagen danach noch eine Verabschiedung.
Ich wollte gerade noch sagen, rechnet mal sehr, sehr gerne aus, wenn ich jetzt diese 80 Milliarden Euro im Jahr in die Hand nehmen würde, und davon zum Beispiel Solarpaneele kaufen würde bei den aktuellen Preisen, wie schnell wir dann mit der Energiewende fertig wären.
So ein Jahr, 2 Jahre wahrscheinlich.
Ja.
Genau. Das wäre enttäuschend schnell.
Professor Krauter auch schon mal ausgerechnet. Der hat gesagt, das kostet nur 900 Millionen Euro, um so viel Solarpaneele zu nutzen, damit EU und Co. Komplett sozusagen so viel bilanziellen Strom mit PV-Modulen machen, dass sie unabhängig sind. Das ist ja irre eigentlich, ne? Gar nicht so viel Geld. Noch nicht mal eine Billion. Oder? Robin, ja, jetzt ein Balkonkraftwerk nach hinten auf. Da hast du Spaß auch Geld.
Naja, da hat ja gerade so lustigerweise der Gärtner der Nachbarn, der baut jetzt auch so Solarmodule, hat gesagt, hier, ich habe gerade eine Palette gekauft, 10 Solarmodule, 20 Euro das Stück.
What? Wie hat er die denn gekriegt?
Ja. Ja, gut, die vom sind LKW vielleicht gefallen. Vom Laster gefallen. Ich weiß es nicht. Nein, das ist alles offiziell, also egal wie, ich wollte nur nochmal stützen, da geht es richtig ab, da purzeln die Preise auch bei den Speichern, da wird einem ja schwindelig, ja, wieder die Speicher runtergehen. Also insofern, lasst euch nicht verarschen von Sensations-Boulevard-Journalismus mit fossilem Hintergrund, fossil finanziertem Hintergrund, ja, macht die Augen auf, hört, alles wird Strom, schaut es, schaut bei Felix vorbei, unterstützt wissenschaftliche Arbeiten zum Beispiel von Wilke und von anderen Wissenschaftlern, unterstützt sie und stützt sie auch in der Argumentation, weil sie gerne bombardiert und angegriffen werden in diesen Zeiten, so schlimm wie noch nie. Insofern müssen wir da alle zusammenhalten und am Schluss kann ich nochmal sagen, danke lieber Wilke für diese Aufklärung dieser verrückten Mythen. Wir sind leider, glaube ich, auch nicht durch alle durchgekommen. Wir haben uns manchmal ein bisschen vergaloppiert, entschuldige dich dafür, dann müssen wir den Wilke einfach nochmal wieder einladen und dann müssen wir einfach noch eine weitere Folge machen. Es geht ja immer weiter, wir hören ja nicht auf, jede Folge, jeden Dienstag um 17 Uhr gibt es immer eine neue Folge, darauf könnt ihr euch verlassen und in diesem Sinne ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitleiden. Schreibt gerne eure Mythen und Gedanken nochmal in die Kommentare, auf jeden Fall bei YouTube und dann würde ich sagen, bis bald. Danke lieber Felix, danke lieber Wilke.
Ciao, ciao und tschüss.
Und tschüss.